Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Dichmann.
Todfeinde an einem Tisch. Unglaublich, was da letzten Monat zum Ende des Ramadans in Afghanistan passiert ist. In vielen Orten im ganzen Land kamen nämlich die afghanischen Streitkräfte, also Soldaten und Polizisten, zusammen mit den Taliban, islamistischen Extremisten. Und sie kamen zusammen, um das Brot zu brechen. Feuerpause, um das Ende des Ramadans gemeinsam zu feiern. Und ganz, ganz wichtig, fangen wir so heute an. An ganz, ganz vielen Stellen im Land hat das funktioniert, die Todfeinde an einem Tisch. Es wurde gegessen und die Leute haben sogar dusselige Selfies miteinander gemacht. Das sagt ein junger Afghane dazu.
Eine Feuerpause während dieser 3 Tage ist eine tolle Sache. Aber wir beten dafür, dass das anhält, damit die Menschen in Frieden und Wohlstand leben können. Unser Volk dürstet nach Frieden. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir diesen Krieg schon satt haben.
Nur leider funktionierte es doch nicht überall. In Nangarhar explodierte ziemlich schnell eine Autobombe, über 20 Menschen starben und es folgten noch weitere Anschläge in Afghanistan. Warum steckt dieses Land andauernd im Krieg und woher kommen eigentlich die Taliban und was hat der Kalte Krieg mit all dem heute zu tun? Darauf suchen wir Antworten. Im Jahr 1973, die Gründung der Republik Afghanistan. Eine Stunde History hier, aber wir fangen ganz, ganz vorne an.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi Matthias.
Hi, grüß dich.
Von Afghanistan haben sicherlich die meisten schon mal gehört, dass es am Hindukusch liegt und dass dort die Taliban das Sagen hatten, bis die NATO dann einen langen Einsatz gemacht hat, erst zum Sturz der Taliban und dann zum vermeintlichen Wiederaufbau. Manche wissen vielleicht auch noch, dass vorher auch schon mal die Sowjetunion da war und früher schon mal die Briten einmarschiert sind. Also dass eigentlich immer irgendwer einmarschiert ist, Matthias. Afghanistan hat aber eigentlich noch eine viel, viel längere Geschichte.
Und wie, kann man wieder sagen. Man kann die Spuren zurückverfolgen bis in die Antike. Es herrschten iranische Hunnen damals. Das waren verschiedene Stämme Zentralasiens, die bis zum 7. Jahrhundert in Konkurrenz zum Sassanidenreich, dem zweiten persischen Großreich, standen. 651 wurde der letzte Großkönig dieses Sassanidenreichs ermordet und das Gebiet wurde im Zuge der muslimischen Expansion in ein Kalifat verwandelt. Im Laufe der Zeit setzt sich dann der Islam durch und seither sind die meisten Afghanen Sunniten. Das moderne Afghanistan ist vor allem geprägt von den Paschtunen. Heute gibt es davon etwa 50 Millionen, knapp ein Drittel von ihnen lebt in Afghanistan. Die Paschtunenherrschaft ab dem 18. Jahrhundert musste immer wieder gegen unterschiedliche persische Dynastien verteidigt werden, bis 1747 ein selbstständiges Königreich im Osten Persiens gegründet wurde. Dieses Durrani-Reich, so heißt es, benannt nach einem paschtunischen Stamm, gilt in der modernen afghanischen Geschichtsschreibung als die Geburtsstunde des heutigen Staates.
Jetzt war aber dieses Durrani-Reich selbstverständlich, wie auch in Europa zu der Zeit, noch lange keine Republik, sondern sowas wie ein Königreich.
Ja, stimmt. Aber erst einmal wurde Afghanistan ein Emirat und zwar von 1823 bis 1926. In dieser Zeit war das Land in den Konflikt zwischen Russland und Großbritannien verwickelt, der als Great Game in die Geschichte eingegangen ist. Bei diesem großen Spiel ging es um die Vorherrschaft in Zentralasien. Der russische Zar, das war damals Alexander, hegte die Absicht, das Zarenreich bis zum Indischen Ozean auszuweiten. Und das wiederum betraf das Interessensgebiet der Briten, die einiges gegen diesen Plan hatten. Afghanistan geriet während dieses Konfliktes in insgesamt 3 Kriege mit dem britischen Empire. Nach britischen Vorstellungen sollte Afghanistan erobert und als Teil des britischen Weltreichs später Britisch-Indien angegliedert werden. Diese Kämpfe dauerten bis 1919. Und im Frieden von Rawalpindi, das liegt in Pakistan, wurde nach dem Sieg der afghanischen Truppen einerseits der Rückzug der Briten aus dem Land verabredet und andererseits die staatliche Souveränität Afghanistans festgeschrieben. Fortan hatte Afghanistan die Rolle eines Puffers zwischen russischen und britischen Interessen in Zentralasien. Ab 1933 war Afghanistan tatsächlich eine konstitutionelle Monarchie. Schah Mohammed Zai leitete demokratische Reformen ein, die aber bei der Bevölkerung umstritten und nicht von allen akzeptiert waren.
Dann schauen wir doch als nächstes in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich sagte ja schon mal kurz, Matthias, dass die Sowjets einen Fuß nach Afghanistan gesetzt haben. Also wurde das Land auch zum Schauplatz des Kalten Krieges?
Naja, also zunächst einmal war Afghanistan nicht unbedingt Teil dieses Kalten Krieges. Das änderte sich erst mit dem Bürgerkrieg, der seit Anfang der 70er Jahre das Land erschütterte und schließlich zum Sturz der Monarchie führte. 1973 putschte Mohammed Daoud Khan gegen den eben schon erwähnten Schah, der seit 1933 auf dem Thron gesessen hatte. Daoud Khan rief die Republik aus, wurde aber selbst 5 Jahre später gestürzt. Und nun übernahm die kommunistische Demokratische Volkspartei Afghanistans die Macht im Lande. Mhm. Mithilfe der Sowjetunion sollte das Land umgekrempelt werden mit Landreformen und Alphabetisierungskampagnen. Das Vorhaben stieß aber auf militärischen Widerstand, was 1979 zum Einmarsch der Roten Armee in Afghanistan führte.
Also war die Ausrufung der Republik Afghanistan vielleicht weniger ein Hurra und ein Befreiungsschlag für ein unterdrücktes Volk, sondern Puzzleteilchen, so im Kalten Krieg.
Naja, also man kann jedenfalls sagen, dass die Umwälzung durchaus im Interesse der Sowjetunion war, die natürlich ein weiteres Mitglied in der sozialistischen Völkerfamilie in dieser Region der Welt gutheißen würde. Andererseits war die Entwicklung ein Affront für die USA, die alsbald begannen, den Widerstand gegen die sowjetischen Besatzer des Landes zu unterstützen. Aber aus Kreisen dieser Mudschahidin rekrutierten sich dann später viele Attentäter von Al-Qaida und anderen islamistischen Terrorgruppen.
Damit haben wir also noch bis heute zu leben, wie wir heute auch noch ein paar Mal sehen werden, in eine Stunde History. Die Geschichte Afghanistans ist unser Thema. In Afghanistan herrschen Kommunisten. Das ist doch schon irgendwie eine merkwürdige Vorstellung, oder? Es ist halt erst 45 Jahre her, aber es fühlt sich sehr weit weg an. Eine Stunde History hier. Und deshalb erzählt uns Felix Schledde jetzt nochmal, wie Afghanistan so aussah in den letzten Jahrzehnten.
Nach fast 30 Jahren kommt am 11. Juni 2002 in Kabul die erste Loya Jirga zusammen, also die große Ratsversammlung. Sie will die Neuordnung Afghanistans besprechen und erwartet dafür einen besonderen Gast. Mohammed Zahir Shah, der letzte König von Afghanistan, soll die Ratsversammlung eröffnen. Er hat 30 Jahre im Exil in Rom gelebt. Jetzt kehrt er als normaler Bürger in sein Heimatland zurück, nachdem er sich bereits kurz nach den Anschlägen vom 11. September als Vermittler für das zukünftige Afghanistan angeboten hatte.
Seine Majestät, der König, sieht sich als Friedensstifter für Afghanistan. Er steht ganz im Dienste seines Volkes. Der König sieht sich als jemanden, der Volk und Nation eint, sodass die Afghanen mit einer Stimme sprechen können, sodass Afghanistans langer Albtraum ein Ende findet und die Afghanen nach langem Leiden die Reste des zertrümmerten Lebens wieder neu in die Hand nehmen können.
Der König ist das letzte Überbleibsel eines anderen Afghanistan, das so seit über 40 Jahren nicht mehr existiert. Afghanistan in den frühen 70ern, das ist ein Land, über das die Welt eigentlich kaum etwas hört. Wenn Eindrücke nach draußen gelangen, dann haben sie vor allem mit günstigen Drogen und dem Hippie-Trail zu tun, der legendären Backpacker-Route nach Südostasien. Der Lonely Planet-Reiseführer zu Afghanistan aus den 70ern, der klingt dann auch vor allem nach Tausend und einer Nacht.
Endlose leere Wüsten, riesige Berge, uralte Städte und Ruinen. Und das Beste von allem, die unnahbaren Afghanen. Wie sollte man sie sonst beschreiben? Sie verstehen ganz offensichtlich, dass kein Geld der Welt den Unglücklichen dafür kompensieren könnte, nicht in ihrem wundervollen Land geboren worden zu sein.
Herrscher dieses Afghanistans, das aus einem kompletten Paralleluniversum zu stammen scheint, ist Mohammed Zahir Shah. Im Jahr 1973 regiert er bereits seit 40 Jahren. Und das ist für einen afghanischen Herrscher schon eine Rekordzeit. Dass Zahir Shah es schafft, sich 40 Jahre lang auf dem Thron zu halten, das könnte auch damit zusammenhängen, dass er die meiste Zeit davon überhaupt nicht das Sagen hat. Erst üben seine Onkel als Premierminister die eigentliche Macht aus. Und dann, ab 1953, Zahir Shahs Cousin, Muhammad Daoud Khan. Erst 1963 kann der König die Zügel selbst in die Hand nehmen und entlässt seinen Cousin aus dem Amt des Premierministers. Mit einer neuen Verfassung macht er Afghanistan 1964 zu einer konstitutionellen Monarchie, verspricht die Förderung demokratischer Parteien und will die Rechte der Frauen auf politische Mitgestaltung und Bildung stärken. Gleichzeitig nähert sich Afghanistan der Sowjetunion an. Die schickt Entwicklungsgelder für den Bau neuer Straßen, Flughäfen und Schulen. Aber dem Cousin und ehemaligen Premierminister des Königs, Mohammad Daoud Khan, gehen die Umwälzungen nicht weit genug. Als sich Zahir Shah auf einer Italienreise befindet, putscht sich Daoud Khan am 17. Juli 1973 an die Macht. Unterstützung bekommt er dabei vom gemäßigten Flügel der DVPA, der Kommunistischen Partei Afghanistans.
Für das zukünftige Glück unserer Heimat hatte und habe ich keinen anderen Weg, als die feste Einrichtung einer wahren und sinnvollen Demokratie, die auf der Grundlage des Dienstes für die Mehrheit des Volkes ruht.
Ab jetzt ist Afghanistan keine Monarchie mehr, sondern eine Republik. Im Alltagsleben ist davon aber wenig zu spüren. Khan übernimmt nicht nur das Amt des Präsidenten, sondern auch das des Premierministers, des Außenministers und des Verteidigungsministers. Und er erlässt gleich eine ganze Reihe von Verordnungen.
Erstens, die Autorität des Königs wird auf ihn übertragen. Das Parlament ist aufgelöst. Gesetze, die dem Geist der Republik widersprechen, gelten nicht mehr. Zweitens, alle Angehörigen der Streitkräfte und des öffentlichen Dienstes werden auf die Republik eingeschworen. Drittens, die unabhängige Gerichtsbarkeit ist abgeschafft. Die Richterschaft untersteht dem Justizministerium.
Am Ende dauert Khans autokratische Herrschaft 5 Jahre, in denen er nicht nur oppositionelle Islamisten verfolgen lässt, sondern auch zunehmend seine kommunistischen Unterstützer. Aber schließlich erwischt auch ihn das Schicksal der meisten afghanischen Herrscher. Am 27. April 1978 putscht die Demokratische Volkspartei Afghanistans. Der Präsidentenpalast wird von Demonstranten und Panzern besetzt, die Daud Khan mit seiner gesamten Familie töten. Damit beginnt die Herrschaft der Kommunisten in Afghanistan. Und mit ihr kommen Unruhen, Invasionen und Bürgerkriege, die auch 40 Jahre später noch kein Ende gefunden haben. Daran konnte auch Afghanistans letzter König nichts mehr ändern.
Die Geschichte Afghanistans, nacherzählt von Felix Schledde in der 1-Stunde History. Matthias, wir waren stehen geblieben 1979, als die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist. Was waren denn die Gründe für diesen Einmarsch, für diese Entscheidung einzumarschieren?
Ja, wir hatten ja schon gesagt, dass die Kommunistische Demokratische Volkspartei Afghanistans durch einen Putsch damals an die Macht gekommen war. Und die neue Regierung wollte das Land an den Ostblock anschließen und natürlich entsprechend die Gesellschaft umgestalten. Aber das ging nicht ohne Widerstand der Oberschicht und eben jener Bevölkerungsgruppen, die etwas zu verlieren hatten. Sehr schnell bildeten sich die Mujahideen. Das waren bewaffnete Widerstandsgruppen, die einen regelrechten Bürgerkrieg in Afghanistan organisierten. Diese Mujahideen wurden von der CIA unterstützt und mit vielen Milliarden Dollar bis 1989 finanziert. Dadurch, dass die USA in diese Auseinandersetzung auf Seiten der afghanischen Mujahideen eingriff, war der Bürgerkrieg in den globalen Konflikt zwischen Ost und West geraten. Die Lage in Afghanistan wurde für die neue Regierung immer komplizierter, sodass sie in Moskau um Militärhilfe nachsuchte. Das wurde zunächst einmal abgelehnt, weil dem damaligen Staatschef Leonid Brezhnev das Risiko zu hoch war. Als jedoch am 12. Dezember 1979 der NATO-Doppelbeschluss gefasst wurde, gab die UdSSR grünes Licht für den Einsatz in Afghanistan. Nochmal zur Erinnerung, der Doppelbeschluss besagte, dass der Westen bei den nuklearen Mittelstreckenraketen nachrüsten werde, falls die Sowjetunion nicht bereit sei, ihre SS-20 Mittelstreckenraketen zu verschrotten. Das wurde in Moskau als Affront aufgefasst, der mit dem Einmarsch in Afghanistan sozusagen beantwortet wurde. Die sowjetische Intervention in Afghanistan war also Teil des Kalten Krieges, der seinerzeit auf einen neuen Höhepunkt zusteuerte, denn nun standen sich in den Bergen Afghanistans sowjetische Panzer und die von den USA ausgerüsteten Mujahideen gegenüber.
Wie hatten die Welt damals so reagiert, als dann plötzlich die sowjetischen Panzer reinfuhren nach Afghanistan?
Also das war wirklich blankes Entsetzen, zumal in diesem Falle es sich ja nicht um einen sogenannten Bruderstaat handelte, wie 1953 in der DDR oder 1956 in Ungarn und 1968 in der damaligen CSSR. Überall dort ist die Rote Armee ja auch einmarschiert. Afghanistan gehörte nicht dem Ostblock an und deshalb bekamen die Widerstandsgruppen militärische und finanzielle Hilfe aus dem Westen, unter anderem übrigens auch von der Bundesrepublik. Dadurch konnten die Mujahideen der ansonsten natürlich hoch überlegenen Roten Armee lange standhalten und eine Pattsituation erreichen. Im März 1985 wurde Michail Gorbatschow in Moskau neuer KPDSU-Generalsekretär. Und mit ihm änderte sich sofort die Außenpolitik. Er versprach, die mehr als 100.000 sowjetischen Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. Der neue afghanische Regierungschef Najibullah setzte ebenfalls auf Verhandlungen, die im April 1988 in Genf schließlich zu einem Abkommen zwischen Pakistan und Afghanistan führten. Gleichzeitig verzichteten die Sowjetunion und die USA fortan auf die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans. Damit gehörten sowohl die Anwesenheit der Roten Armee als auch die Unterstützung der Mujahideen der Vergangenheit an. Im Februar 1989 waren die sowjetischen Truppen abgezogen, sie hinterließen aber ein weitgehend zerrüttetes Land. Mehr als 1,5 Millionen Tote waren zu beklagen, weitere 5 Millionen waren in alle Welt geflohen. Es gelang in den nachfolgenden Monaten nicht, eine stabile Regierung zu installieren. Die Bevölkerung hatte das Vertrauen in Politik und natürlich auch in die Politiker verloren. Also alles in allem war das ein Desaster.
Es folgte bald das nächste, ne? Weil aus diesem Krieg der nächste Krieg, ein Bürgerkrieg, entstehen sollte.
Ganz genau. Denn die Mujahideen kämpften weiter, die Sowjetunion und die USA leisteten bis 1992 auf jeweils ihrer Seite noch Militärhilfe. Es gab Putschversuche, denen sich dann brutale Säuberungen anschlossen und chaotische innenpolitische Verhältnisse, in denen sich Warlords oder Drogenbarone tummelten. Im April 1992 nahmen die Mujahideen schließlich Kabul ein und hielten bald darauf überall im Land die Macht in Händen. Aber sie verfeindeten sich untereinander und stürzten das Land bis 2001 wieder in einen blutigen Bürgerkrieg. In diesem Bürgerkrieg spielte wieder das Nachbarland Pakistan eine bedeutende Rolle, unter anderem, weil die Regierungschefin Benazir Bhutto die neu entstandenen Taliban unterstützte und binnen kurzer Zeit zur wichtigsten Gruppierung im Lande machte. Das Ergebnis der Intervention in Afghanistan ist wirklich niederschmetternd. Erst wurden die Mujahideen vom Westen finanziert und militärisch ausgebildet, dann folgte die Unterstützung der aus den Mujahideen hervorgegangenen Taliban und nun ist diese Terrororganisation so groß, dass sie nahezu weltweit agieren kann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Was für ein Land mit wie vielen verschiedenen Einflüssen über die Jahrhunderte. Königreich über Gottesstaat bis Republik, 49 verschiedene Sprachen, Sunniten, Schiiten, Sowjets, NATO, Taliban und das alles auf einer Fläche fast doppelt so groß wie Deutschland. Almut Wieland Karimi war 2002 bis 2005 in Kabul für die Friedrich-Ebert-Stiftung und soll bitte jetzt mit uns den Versuch wagen, dieses Land Afghanistan noch einmal genauer zu erklären. Grüße Sie, Frau Wieland Karimi.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Wenn man sagen könnte oder müsste, es gibt eine Faustregel oder ein Set an Faustregeln, nach denen das Leben in Afghanistan funktioniert, so gesellschaftliche Prinzipien, welche wären das?
Was mir da als erstes einfiele, wäre sicherlich der Zusammenhalt der Familien oder auch der Clans. Das heißt, man ist sehr darüber definiert, wie man als Gesellschaft zusammenlebt und es steht mehr die Familie im Vordergrund als das Individuum.
Und das prägt das Land auch bis ins Politische vielleicht?
Das prägt sicherlich auch das Land mit seinen Loyalitäten und mit politischen und sozialen Zusammenhängen. Das ist ein wichtiges gesellschaftliches Prinzip.
Und wie sieht das dann eigentlich so vielleicht mit Musik, Kunst, Journalismus, Sport, Theater, Kino und so weiter aus? Also was man manchmal auch so Zivilgesellschaft nennt, Leute, die sich für irgendwas stark machen. Findet sowas in Afghanistan statt?
Oh ja, das ist ausgesprochen spannend. Also ich habe eine sehr aktive Zivilgesellschaft erlebt und wenn man das vielleicht grob kategorisieren mag, dann gibt es einmal die traditionelle Zivilgesellschaft, da gibt es Stammesfürsten, da gibt es Dorfälteste, dort gibt es die Hebammen, diejenigen, die das Wasser verteilen. Und in den letzten 20 Jahren ist auch so etwas wie eine moderne Zivilgesellschaft dazugekommen. Das sind halt Vereine, Nichtregierungsorganisationen, die sich im Bereich Journalismus engagieren, zu Frauenrechten aktiv sind, Kinderrechte stärken.
Aber jetzt haben Sie ja gerade schon unterschieden zwischen diesen zwei Formen von Zivilgesellschaft. Einmal so, sag ich mal, traditionell, einmal eher modern. Und man hört ja auch, dass es mindestens zwei verschiedene Afghanistans gibt. Einmal nehmen wir vielleicht Kabul, fast 5 Millionen Einwohner, richtig großstädtisch, Flughafen, Autobahn, Wi-Fi-Hotspots und so weiter. Und dann die sogenannten Stammesgebiete, irgendwo in den Bergen, wo die Leute noch leben wie in einer anderen Zeit. Sind die Unterschiede so groß, wie ich das jetzt so vereinfacht skizziert habe?
Die Unterschiede sind schon sehr groß. Das eine, sagen wir mal, sind die städtischen, urbanen jungen Menschen und das andere sind die, die eben eher in den ländlichen Strukturen groß werden, wo es zum Teil zwar auch schon Anbindung ans Internet gibt, aber wo natürlich ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Ne? Also es ist dann auch eine stark ausgeprägte agrarische Gesellschaft, die dann von den Jahreszeiten geprägt wird, ne? Also von der Ernte, von dem Säen, wie wir das auch alles kennen. Und wo zum Teil auch Gebiete sind, die den ganzen Winter abgeschlossen sind, weil die hoch in den Bergen liegen und dort Schnee ist, sodass es auch keine Verbindung mehr dorthin gibt.
In diesen Stammesgebieten, von denen ich gerade schon mal sprach, sind ja dann aber auch bekanntermaßen die Taliban sehr stark und in vielen Teilen existiert da tatsächlich sowas wie ein Scharia-Staat. Warum ist der extreme Islamismus da so erfolgreich? Oder ist das überhaupt so?
Also erstmal ist einmal wichtig, sich anzugucken, wann der eigentlich dahin gekommen ist. Die Religion, der Islam in Afghanistan ist ein sehr traditioneller, mit starken Zugängen zur Mystik, also eher eine sehr liberale und auch individuelle Form des Glaubens. Und diese starken islamistischen Einflüsse, die sind eigentlich erst zum Höhepunkt des Kalten Krieges dorthin gekommen. Die Muslimbrüder haben aus Ägypten ihre Form des Islamismus nach Afghanistan gebracht, Saudi-Arabien mit dem Wahhabismus. Und später sind eben bei den Taliban sind sehr starke indische Einflüsse über die Deobandis hingekommen, auch Islamismus. Das heißt, diese Dinge sind alle erst in den 80er Jahren nach Afghanistan gekommen. Und dadurch, dass die Mujahidin dann praktisch es nicht geschafft haben, den Staat zu regieren, nachdem die Sowjets wieder abgezogen waren, hat man ja die Taliban dann aufgebaut, unter anderem auch mit westlicher Hilfe, das darf man nie vergessen. Und die Taliban haben eben diese Deobandi-Tradition nach dort gebracht. Und man kann nicht sagen, dass sie in Afghanistan eigentlich richtig Fuß gefasst hat, sondern das ist ein politisches Instrument, gegen die afghanische Regierung zu kämpfen, beziehungsweise die eigenen Soldaten, Söldner zu motivieren und natürlich damit auch gegen den Westen, vor allen Dingen, sagen wir aus Taliban-Sicht, gegen die USA, die weiterhin als Invasoren dort wahrgenommen werden. Aus meiner Sicht sollte man das eher aus einer politischen Warte sich anschauen als aus einer religiösen Warte, wobei man natürlich grundsätzlich auch sagen muss, dass in den Stammesgebieten die Menschen sehr viel konservativer leben als in Städten. Das kennen wir ja aus unserer Gesellschaft auch.
Jetzt gibt es ja nun aber auch eine Menge Bemühungen, das alles auch militärisch in den Griff zu kriegen. Die ISAF-Mission der NATO, und dann wurden afghanische Soldaten auch unter anderem mit deutscher Beteiligung ausgebildet. Hilft all das, all diese militärische Präsenz dem Land wirklich weiter?
Ich glaube, dass man immer in Konfliktsituationen nur politische Lösungen finden kann, die dann vom Militär abgesichert werden können. Ich glaube, es macht tatsächlich Sinn, dass die ISAF bzw. der internationale Militäreinsatz sich darauf fokussiert, afghanische Counterparts auszubilden bei Militär und Polizei, sodass Afghanistan selber für seine Sicherheit sorgen kann. Was ich nicht sehe, ist, dass man einen Krieg führt, ohne eine politische Strategie zu haben, ohne eine politische Vision zu haben. Und da bin ich im Moment wirklich skeptisch in der Situation. Die afghanische Regierung versucht zwar, einen Friedensprozess aufzusetzen. Ich finde, der bedarf sehr starker Unterstützung aus der internationalen Gemeinschaft. Wenn man einen solchen politischen Prozess hätte, eine Idee, wo man eigentlich damit hin will, welche Kompromisse man mit den Taliban schließen will, wenn man sich überlegt, in welcher Art von Staatsform man leben will, dann macht es sicherlich Sinn, weiterhin auch die afghanischen Sicherheitskräfte auszubilden. Was ich allerdings nicht sehe, ist, dass es funktioniert, Taliban-Hochburgen zu bombardieren und dann zu hoffen, dass die irgendwann weg sind. Im Gegenteil, also durch jedes Dorf, was man bombardiert, wo auch Taliban-Kämpfer umkommen, gibt es wieder viel mehr, vor allen Dingen auch junge Menschen, die es recht dann wütend werden und die man gegen sich aufbringt, sodass ich nicht glaube, dass man Frieden mit Bomben herbeiführen kann.
Sagt Almut Wieland Karimi bei uns in einer Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Also an Militär und Soldaten, das haben wir heute mindestens schon gelernt in einer Stunde History, hat Afghanistan in den letzten Jahrzehnten eine ganze Menge gesehen. Und da wir eben schon über den Sinn dieser Militärpräsenz gesprochen haben, reden wir doch nochmal mit jemandem, der Teil davon war. Bernhard Chiari ist heute Referatsleiter beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Er war aber auch als Reserveoffizier in Afghanistan im Einsatz. Grüße Sie, Herr Chiari.
Guten Abend.
Wie war denn die Zeit in Afghanistan aus Ihrer Sicht, Herr Chiari?
Es war eine sehr aufregende Zeit. Ich bin 2010 und 2012 als Reserveoffizier, als Oberstleutnant im Norden Afghanistan im Einsatz gewesen. Also zu einer Zeit, wo die 2010, wo der Höhepunkt der Kämpfe im Norden war und 2012, als schon absehbar war, dass ISAF zu Ende geht, Ende 2014, und man sich darauf vorbereitet hat, dass das Land ganz an die Regierung zu übergeben, und wo sich dann schon die Frage gestellt hat, wie nachhaltig ist das, wie geht es dort weiter mit der neuen runtergefahrenen NATO-Mission Resolute Support.
Jetzt haben Sie ganz wichtige Punkte selbst schon angesprochen, Herr Chiari. Sie waren nämlich Teil dieser wirklich weltberühmten ISAF-Mission, eine Sicherheits- und Wiederaufbaumission, so nannte sich das offiziell. Was denken Sie, hat das geklappt, Sicherheit, Wiederaufbau in Afghanistan?
Die Bilanz ist sicher zwiespältig. Man kann das so einfach nicht beantworten. ISAF hat ja eine sehr lange Geschichte gehabt und die hatte zunächst nur den Auftrag, in Kabul für Sicherheit zu sorgen, dort Patrouille zu fahren, war noch nicht durch die NATO geführt, sondern national durch Türken und Deutsche zunächst mal, und sollte in Kabul Wahlen absichern und die ein bisschen naive Vorstellung war, dass man das in kurzer Zeit erreicht. Mhm. Und dann gibt es Parlamentswahlen und dann hat man dort in wenigen Jahren eine Bundesrepublik Afghanistan.
Das klingt wirklich naiv.
Das ist, ich verkürze das etwas, aber das war so ein bisschen die Vorstellung. Das hat, wie wir alle wissen, überhaupt nicht geklappt. Die ISAF hat in ihrer Zeit durchaus große Erfolge erzielt. Es gibt ein afghanisches Parlament, es gibt eine afghanische Verfassung, es sind in den Bereichen Infrastruktur, Gesundheitswesen, Elektrizität, was die Sicherheitskräfte angeht, sind große Erfolge erzielt worden. Aber was bisher, und das muss man im Rückblick einfach so sagen, bis heute nicht gelungen ist, ist, dass wirklich ein selbsttragender, auch wirtschaftlich selbsttragender afghanischer Staat entstanden ist. Insofern war die ISAF nicht wirklich erfolgreich, obwohl sie auf diesem Weg große Schritte ermöglicht hat. Man muss sich aber eben anschauen, wie das Schritt für Schritt und Jahr für Jahr sich der Auftrag ausgeweitet hat. Das waren am Anfang einige wenige tausend Mann und sind dann dort durch die Entwicklung im Land 2010 bis auf eine Stärke von 135.000 Soldaten angewachsen. Das war also mehr, als die Sowjets jemals in Afghanistan hatten. Die Korsettstangen dieses Systems, das waren die sogenannten Provincial Reconstruction Teams. Das waren Stützpunkte, die PRTs, Provincial Reconstruction Teams, hatten den Auftrag, mit Vertretern verschiedener Ressorts in die Fläche reinzugehen, dort mit Hilfe des Militärs Sicherheit zu produzieren, dann mit Hilfe des Wirtschaftsministeriums, Entwicklungszusammenarbeit, Innenministerium, Polizeiausbildung, in einer Provinz Strukturen zu schaffen, die einen nachhaltigen afghanischen Staat schaffen sollten. Das war ein gutes Konzept, das sehe ich heute immer noch so. Mhm. Es fehlten aber in der Praxis, sind die Beiträge der nichtmilitärischen Partner in diesen PRTs, der deutschen Partner oder der europäischen Partner, sind dort nicht in ausreichender Zahl angekommen. Mhm. Und es haben die PRTs sich in den Jahren 2004 bis 2006 haben sich nicht so ausgewirkt, wie man das erhofft hatte. Und damals gab es ein echtes, neudeutsch, ein Window of Opportunity, wo die Sicherheitslage relativ ruhig war. Die Taliban waren vertrieben. Und da hätte man wirklich die Zeit gehabt, in diesem Land wirklich etwas voranzubringen. Und dieses Moment ist ein bisschen verpasst worden. Und dann haben sie eine Entwicklung ab 2006. Eskalierten die Kämpfe mit den Taliban im Süden. 2006, 2007 hat es Kämpfe gegeben, wo NATO-Truppen in Verbandsstärke sich mit Gefechte mit Taliban geliefert haben.
Und dieses Fenster der Möglichkeit, wenn ich es mal so übersetzen darf, verstrich quasi.
Und das Fenster der Möglichkeiten ist ein bisschen verstrichen und dann sind in Afghanistan, sagen wir mal so mit dem Höhepunkt 2010, sind die Kämpfe auch im Norden eskaliert. Das hat die gesamte Bundeswehr als Organisation von A bis Z betroffen. Die Bundeswehr hat vieles aus diesem Einsatz gelernt. Sie hat sich ganz stark durch den Einsatz verändert. Wie ich das anfangs angesprochen habe, es wurde aus dieser Vorstellung, wir gehen irgendwo hin und wir haben einen blauen Helm auf und dann fahren wir Patrouille und dann leisten wir dort Unterstützung, wurde ein Kampfeinsatz aus dieser ISAF-Mission und die Bundeswehr wurde von, was die Ausbildung angeht, die Ausrüstung, die Bewaffnung, die taktischen Verfahren, die Einsatzgrundsätze, hat sich sehr, sehr stark verändert, ist also mit dem, was wir 2003, 2004 dort in Kunduz vorfinden, überhaupt nicht mehr vergleichbar.
Mhm. Sagt Bernhard Chiari, Referatsleiter beim BAMF und selbst als Reserveoffizier im Afghanistan-Einsatz gewesen, in Eine Stunde History. Dann nehmen wir doch nochmal den aktuellen Fall zur Hand und schauen uns 2018 an. Guten Monat ist es nämlich her, Eine Stunde History hier. Da wollten Soldaten und Taliban in Afghanistan gemeinsam Brot brechen. 3 Tage Waffenruhe und gemeinsam das Ende von Ramadan feiern. Das gelang in ganz vielen Teilen des Landes, bis in Nangarhar eine Bombe explodierte, eine Autobombe. Dutzende Tote und es sollten noch weitere Anschläge folgen. Reden wir drüber mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich. Hi Silke.
Hallo.
Wenn man sich das so vor Augen führt, was würdest du sagen, wo steht Afghanistan heute?
Das ist echt schwierig zu sagen. Also von Stabilität kann man in dem Land absolut nicht reden. Es gab immer mal wieder, klar, am Anfang so Übergangsregierungen, es gab demokratische Präsidentschaftswahlen. Aber allein bei den letzten Wahlen vor 4 Jahren, da lief so viel schief. Da sind Stimmzettel verschwunden, wurden gefälscht. Es gab auch eine Stichwahl, aber auch da soll betrogen worden sein. Die politische Elite hat das Land total lahmgelegt. Das ist so ein bisschen jetzt der Blick auf die Innenpolitik, wodurch ganz viele Afghanen einfach auch total enttäuscht sind, weil die untereinander so viele kleine Machtkämpfe haben, dass sie im Moment gar nicht die Chance haben, sich sozusagen gegen die Taliban zur Wehr zu setzen, die auf der anderen Seite immer größer werden. Und gerade in den Städten, da wo wir eigentlich auch immer noch viel hinreisen, auch in die Hauptstadt Kabul, da sieht es ziemlich schlimm aus, vor allen Dingen seit den letzten Jahren. Im letzten Jahr gab es da unheimlich viele Anschlagsopfer, das werden immer mehr. Und da sind einfach die Taliban und der sogenannte Islamische Staat, die da ganz viele Selbstmordattentate ausführen. Also die Afghanen, ich war jetzt vor kurzem noch mal da, die sind alle sehr pessimistisch im Moment.
Die Bemühungen des Auslands, auch von uns Deutschen, ne, die haben sich ja in den letzten Jahren darauf konzentriert, die Armee und die Polizei Afghanistans auszubilden, damit die Afghanen das Baby selber schaukeln können, um es mal so auszudrücken. Hat das geklappt? Wird es noch klappen? Wie steht es um die Sicherheitskräfte?
Also die afghanischen Sicherheitskräfte jetzt gerade zur Zeit, die könnten es auf gar keinen Fall schaffen, die Lage so zu halten, wie sie jetzt ist. Im Moment, darauf einigen sich gerade alle, ist immer so, wie so eine Pattsituation für alle ganz okay. Das heißt also, die Taliban werden jetzt nicht mehr als die Hälfte des Landes einnehmen und die andere Hälfte des Landes ist immer noch von der Regierung kontrolliert. Das ist das, wo alle sagen, das ist im Moment das Maximum, was wir wahrscheinlich so erreichen können. Das können die Afghanen aber niemals, wenn die NATO-Truppen nicht da wären. Die sind ja einerseits da, das habt ihr ja eben schon gehört, um dann die Ausbilder oder dann da die Soldaten mit zu unterstützen, dass die afghanische Armee ausgebildet wird. Aber die waren selber eigentlich die ganze Zeit, seitdem es diese Armee gibt, zugleich sofort mit im Kampfeinsatz. Das heißt also, die haben eigentlich kaum Zeit gehabt, selber die Rekruten auszubilden. Und selbst dann verlieren die, man rechnet das irgendwie hoch, fast 1/3 der Rekruten im Jahr. Im Moment sind die Daten alle Verschlusssache seit dem letzten Jahr, aber vorher war das so. Das heißt, entweder die desertieren. Die verlieren sie im Kampf, die desertieren oder die sind dann eben verletzt und kehren nicht mehr zurück. Und 1/3 ist natürlich enorm. Also da bekommt man dann auch wenig Leute immer wieder nach. Die müssten eigentlich im Jahr 80.000 Soldaten nachbesetzen und das funktioniert nicht. Das heißt, ohne die ausländische Unterstützung würden die afghanischen Sicherheitskräfte im Moment den Patt überhaupt nicht halten können.
Da gibt es aber Leute, die sagen immer wieder, das sei nur noch eine symbolische Geste, dass zum Beispiel auch Bundeswehrsoldaten da in Afghanistan sind und ausbilden. Also da würdest du ja wieder vollkommen widersprechen.
Gut, ich meine, die Bundeswehrsoldaten, die sind nicht im Kriegseinsatz. Die unterstützen natürlich, versuchen die das alles. Und die haben bisher auch einiges da auf die Reihe bekommen, sag ich mal. Aber es ist einfach wahnsinnig schwierig, dass ein Land, was eigentlich in einem Dauerkriegszustand ist, erstmal zu sagen, ach, wir bilden jetzt erstmal nach und nach die Armee aus und dann können wir mal gucken, ob wir sie in den Kampfeinsatz stecken. Das ist ja quasi die ganze Zeit parallel der Fall gewesen. Darüber hinaus führen die Taliban, ehrlich gesagt, so eine Art Guerillakrieg im Moment. Also die besetzen Dörfer, wichtige Straßen, die versuchen dann Provinzhauptstädte einzunehmen. Und dabei plündern die dann die ganzen afghanischen Armeeposten aus. Mittlerweile haben wir Taliban-Kämpfer, die mit Nachtsichtgeräten oder mit Panzern angreifen. Das ist wahnsinnig schwer, gegen die anzukommen.
Die Taliban hast du ja jetzt schon sehr oft angesprochen. Die gelten allzu stark wie lange nicht. Manchmal wird sogar vorgeschlagen, mit ihnen auch politisch zu verhandeln. Der Islamismus, Silke, welche Rolle spielt der in Afghanistan heute?
Auf jeden Fall immer noch einen großen. Seit gut 3 Jahren ist nämlich noch ein neuer Player von Islamisten in Afghanistan mit dazugekommen, der sogenannte Islamische Staat. Die sind vor allem im Osten des Landes ziemlich aktiv und jetzt im Vergleich zu den Taliban noch lange nicht so groß, aber die sind einfach auch wahnsinnig schlagkräftig in den Städten. Vor allen Dingen in Kabul, da führen die in aller Regelmäßigkeit Anschläge durch, auch mit vielen Toten und Verletzten. Die Taliban selber, die haben durchaus viele Distrikte im Land wieder komplett unter der Kontrolle. Es gab im letzten Jahr so ein Jahresbericht von der Bundeswehr, die haben dann gesagt, dass die Taliban rund 38% aller Distrikte in Afghanistan entweder kontrollieren oder beeinflussen. Im Vergleich dazu sieht das beim Islamischen Staat ein bisschen weniger aus, da sind das nur 2%.
Dann machen uns doch zum Schluss vielleicht nochmal die Kassandra, Silke. Wie oder wird Afghanistan überhaupt aus diesem Schlamassel nochmal rauskommen können?
Du hast es eben schon erzählt, also dieses Wochenende, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Timeline bei Facebook und Twitter, da war endlich mal, weil ich habe das jetzt alles so düster beschrieben, aber da gab es mal so einen riesen Hoffnungsschimmer. Diese Waffenruhe, dass die Taliban da überhaupt drauf eingegangen sind, auch wenn es nur für 3 Tage war, das ist seit 2001 nie der Fall gewesen. Das heißt, die Taliban-Kämpfer kamen aus ihren Höhlen raus oder aus ihren Verstecken, die haben sich mit den Leuten von der afghanischen Armee umarmt, da gab es Blumen, Hände schütteln und ich habe echt viele Afghanen gesehen, weil die sind das so leid, die dann sagen, wir haben echt keinen Bock mehr. Ständig ist dieses Land in einer Art Kriegszustand, die Wirtschaft kann nicht aufgebaut werden, wir können kaum nach vorne blicken. Deswegen war dieses Wochenende wirklich echt nochmal fantastisch für ganz viele, aber es hat leider nicht lange angehalten. Die afghanische Regierung hat vorgeschlagen, den Waffenstillstand durchaus noch zu verlängern, mindestens 10 Tage. Aber die Taliban bleiben jetzt einfach hart. Die meinten, das war jetzt zu diesen Feierlichkeiten, Ende des Ramadan, zu Eid. Aber jetzt ist alles wieder so wie vorher. Und mit der derzeitigen Regierung wollen die einfach nicht verhandeln.
Silke Dietrich, unsere Korrespondentin für Afghanistan bei uns in einer Stunde History. Silke, danke dir.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Ganz, ganz bitter ist der Nachgeschmack heute, den unsere eine Stunde History hinterlässt. Afghanistan, ein Land mit so viel Geschichte, Matthias, wie wir heute ja auch skizziert haben, ist heute, muss man vielleicht sagen, nach diesen vielen Militäreinsätzen, die man beobachten musste, die wir beobachten mussten, in einem schlechteren Zustand als zuvor.
Das stimmt, würde ich jedenfalls sagen. Es sind Millionen von Euro ausgegeben worden und viele tausend Soldaten und Zivilisten haben bei dem Einsatz der NATO im Rahmen von ISAF ihr Leben verloren. Laut Schätzungen der UN-Mission für Afghanistan starben alleine zwischen 2009 und Mitte 2014 rund 15.500 afghanische Zivilisten bei Kampfhandlungen. 2015 gab es über 1700 terroristische Angriffe. Im Jahr 2016 wurden 420 Attacken auf Journalisten gezählt. Also, der Einsatz war hoch und das Ergebnis nimmt sich sehr mager aus, denn seit dem Ende der ISAF-Mission im Juni 2013 ist die Sicherheitsverantwortung zwar an eigens dafür ausgebildete Kräfte Afghanistans übergeben worden, aber die nahezu wöchentlichen Anschläge im Lande zeigen, wie wenig diese Soldaten und Polizisten mit der Lage fertig werden. Das zweite Problem neben dem Terrorismus war die Bekämpfung der Drogenproduktion, aber auch hier stellt sich kein nennenswerter Erfolg ein. Zwischen 2013 und 2014, also genau nach der Übergabe der Sicherheitsverantwortung an afghanische Kräfte, stieg die Ernte von Schlafmohn, die Basissubstanz von Opium, um 9%. Das waren 4.800 Tonnen Opium, die auf dem Weltmarkt untergebracht wurden.
In dieser ganzen Lage reden wir ja häufig über Flüchtlinge aus Afrika oder eben auch Flüchtlinge aus Syrien. Dabei haben wir ja auch unfassbar viele Flüchtlinge aus Afghanistan, oder Matthias? Was geschieht mit ihnen? Wie viele sind es überhaupt?
Also ich habe Zahlen gefunden aus dem Jahr 2016, also schon nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Sommer 2015, als der berühmte Satz, wir schaffen das viel. 2016 kamen 280.000 Menschen nach Deutschland, davon waren die meisten Syrer, gefolgt von Afghanen und Irakern. Nach den üblichen Verfahren wurden 2016 etwas mehr als 25.000 Asylbewerber abgelehnt und auch abgeschoben in sogenannte sichere Herkunftsländer. Natürlich wurden sehr viel mehr Bewerber abgelehnt, aber die kamen aus Ländern, in die nicht abgeschoben werden durfte, weil ihnen dort zum Beispiel die Todesstrafe drohte oder rechtsstaatliche Verfahren nicht gesichert waren. Jetzt könnte man ja denken, nach all dem, was wir heute gehört haben, dass Afghanistan zu den Ländern zählt, in die nicht abgeschoben werden kann. Aber weit gefehlt. Das Bundesinnenministerium hat ein sogenanntes Rückführungsabkommen mit Afghanistan geschlossen und fordert deshalb die Bundesländer auf, die abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan vermehrt abzuschieben. Manche Bundesländer folgen dieser Aufforderung, andere nicht, weil nach UN-Berichten sich die Lage in Afghanistan im vergangenen Jahr dramatisch verschlechtert hat.
Die Lage in Afghanistan. Dieses Land und seine Geschichte waren unser Thema heute in einer Stunde History. Danke dir, Matthias. Lass uns nächste Woche mal wieder vor die eigene Haustür schauen. Ein Stück deutsche Geschichte nämlich dann und ein paar Stücke Pfennig und Mark. Die Einführung der D-Mark in Westdeutschland ist dann das Thema. 1948. Mein Name ist Markus Dichmer. Macht's gut. Bis dahin, euch eine schöne Woche.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.